Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transformation to Go. Für euch heute im Podcast ist Yannick Dross mit mir, Caroline Zielke als Gastgeberin. Viel Spaß!
Hallo lieber Yannick, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Transformation to Go. Wir sind heute hier zusammen. Wir sind Caroline Zielke und Yannick Dross, Senior Consultant bei uns und Experte für KVP-Themen. Und wir reden heute mal wieder über ein Thema, was dir sehr am Herzen liegt. Heute mit einem anderen Schwerpunkt. Es gab schon ein paar Folgen, aber heute geht es ganz konkret darum zu sagen, was ist denn besonders an KVP? Wann ist es geeignet? Wann auch nicht? Was sind deine Learnings und was heißt denn hier eigentlich, es ist ein Bottom-up-Ansatz? Möchtest du kurz ein paar Worte sagen?
Ja, vielen Dank für die Einladung. KVP liegt mir tatsächlich am Herzen und das, weil ich den Ansatz schon mehrfach begleiten durfte in der Einführung. Und wie du schon eingeleitet hast, es gibt so bestimmte Dinge, auf die man trotzdem achten sollte und die dazu beitragen, dass KVP gelingt.
Wenn wir mal so ein bisschen einsteigen, was verstehen wir denn unter KVP? Magst du auch nochmal sagen, was KVP eigentlich ist und wovon K und Pler denn quatschen, wenn sie KVP sagen?
Ja, KVP wird nicht umsonst gerne als Abkürzung benutzt, weil sich dahinter ein doch sehr langer, schwerfälliger Begriff verbirgt, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, kommt ursprünglich so aus dem Lean-Management-Baukasten, muss aber sagen, ist von sämtlichen Methoden, die wir aus dem Lean-Kontext kennen, somit der am schwammigsten definierte Begriff. Also ich habe da Lean-Instrumente wie 5S oder wie Rüstzeitoptimierung und sowas, da weiß ich ganz klar, was ist das Ziel am Ende oder wie sieht's ungefähr aus. Bei KVP sieht es anders aus. Ja, das ist nicht so klar definiert und es gibt verschiedene Ausprägungen in verschiedenen Unternehmen und Branchen.
Was würdest du sagen, ist bei uns das Besondere daran? Also wie kommen wir überhaupt auf die Idee, KVP als Ansatz, als Methodik zu verwenden und wann setzen wir das überhaupt ein?
Ich würde sagen, wir nehmen dieses Schwammige nicht als Nachteil, sondern als Vorteil. Also wirklich mal über die Prinzipien nachzudenken, die hinter einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess liegen. Und das ist zum einen, es ist ein dezentraler Ansatz. Also häufig, wenn ich in Unternehmen komme und stelle das vor, kommt man erstmal mit Ideenmanagement. Ja, also man hängt einen Briefkasten auf, jeder darf einwerfen, was ihm gerade am Herzen liegt und was er verbessern möchte. Das ist aber nicht zentral bei KVP. Es geht ja da um den Prozess und nicht nur um den Briefkasten. Das heißt, erstes wichtiges Prinzip, Dezentralisierung, kein Ideenmanagement oder kein betriebliches Verbesserungswesen, so wird es ja häufig genannt. Und das ist schon mal so das Erste, dass ich also hier nicht die Denke habe, eine zentrale Stelle, ein zentrales Gehirn fungiert eben als die zentrale Verbesserungsinstanz, sondern es sind eben viele kleine dezentrale Stellen, die die Verbesserungen bringen.
Jetzt hast du, finde ich, ganz gut geschrieben, was wir darunter sozusagen nicht verstehen. Also einmal weg vom zentral organisierten irgendwie Ideenmanagement, sondern eher es ist ein dezentraler Ansatz. Das heißt, es greift wahrscheinlich an mehreren Stellen in der Organisation. Was würdest du denn sagen, was sind typische Situationen oder auch Beispielprojekte, wo der KVP-Ansatz besonders gut geeignet ist? Wann schlagen wir damit typischerweise auf?
Typischerweise kommen wir in Unternehmen, die in Sachen Optimierung schon einiges versucht haben. Und versucht heißt hier tatsächlich mal mehr, mal weniger erfolgreich. Und die irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie sagen, wir haben jetzt so viel schon versucht zu messen und in die Skalierung zu gehen und irgendwie kommen wir damit nicht weiter. Also die irgendwie so eine gefühlte Glasdecke erreicht haben, bei der es dann nicht weitergeht. Und besonders spannend ist dieser Prozess zu erleben, wenn sich wirklich jemand Gedanken macht, brauchen wir KVP, gerade bei Personen, die recht weit weg sind vom Thema Kultur und die dann sagen, ja, wir haben jetzt so viel hier mit Excel-Tabellen von rechts nach links geschoben und irgendwie die Effekte, die wir erzielen, die sind minimal. Wir brauchen mal einen komplett anderen Ansatz. Und da kann KVP helfen, weil es eben sowas völlig anderes ist, als man sonst kennt, weil es nämlich am einzelnen Mitarbeiter erstmal startet. Und zwar da auch nicht als reine, reine Personalentwicklungsmaßnahme, dass man jetzt allen sagt, ja, jetzt verbessert mal euer tägliches Arbeiten und bitte ab morgen, damit es möglichst schnell geht, ja, sondern das ist ein Ansatz, der erstens sehr Zeit braucht, weil er in die Kultur eingreift, ins Betriebssystem sozusagen des Unternehmens. Und es ist ein Ansatz, der sowohl die Personalkomponente, die persönliche Komponente, als auch, ja, dass das prozessuale, strukturelle berührt. Und das macht den Ansatz eben so besonders und das macht ihn auch so attraktiv für Unternehmen, die eben schon viel Optimierung versucht haben.
Das heißt, wenn ich dir zuhöre, würde ich mal sagen, es ist schon ein mitarbeiterzentrierter Ansatz, weil es letzten Endes, du wirst die Mitarbeiter brauchen, um auch operativ einfach was zu bewegen und das sind diejenigen, die mitmachen müssen, ne? Ja. Wenn du sagst, es sitzt an den Prozessen, in den Strukturen, es hat was Persönliches, hat was Kulturelles und es geht dadurch auch automatisch in die Fläche. Und gleichzeitig sitzen unsere Auftraggeber aber wahrscheinlich Etagen drüber, oder? Also wo ist sozusagen Top-Down und wo Bottom-Up? Also können wir das ein bisschen einsortieren?
Ja, also die Begriffe fallen recht häufig in dem Kontext Bottom-Up, Top-Down. Und da gibt's auch so ein paar Missverständnisse, die wir vielleicht in dem Rahmen hier mal aufklären könnten. Das erste Missverständnis ist ganz klar so dieses Entweder-Oder. Also sehr schwarz-weiß gedacht. Ist es denn jetzt Bottom-Up? Ist es Top-Down? Weil ja, auf der einen Seite ist es Top-Down gewollt. So ein Ansatz kommt ja selten, dass sich jetzt irgendjemand auf der Mitarbeiterebene dafür einsetzt und sagt, wir bräuchten mal ein KVP. Also typischerweise kommt es von einer Unternehmensleitung oder einer Bereichsleitung, Werksleitung unter Umständen. Auf der anderen Seite braucht es eben, wie du schon richtig gesagt hast, die Involvierung der Mitarbeiterebene. Und das Erste, was wir da was ich da austreibe, ist dieses Entweder-Oder. Also wir brauchen für KVP einen starken Sponsor, jemand, der es wirklich will, der es auch zulässt, dass eine Kulturveränderung in seiner Organisation stattfinden darf. Auf der anderen Seite führen wir hier auch gerne mal über ungewöhnliche Wege ein. Heißt, es geht vielleicht nicht direkt los mit der obersten Führungsebene, dann kommt Level minus 1, minus 2, sondern hier kann es durchaus auch charmant sein, mal andersrum zu starten und natürlich mit einem Mandat und mit einem klaren Auftrag, aber hier erstmal an die Mitarbeiterebene zu gehen und mit dieser Ebene das System auch gestalten.
Ich höre raus, du wirst viel Erfahrung haben in beide Richtungen und das ist wahrscheinlich auch häufig unsere Rolle, sowohl nach oben als auch nach oben managen, als auch nach unten sozusagen koordinieren und orchestrieren mit unserem Ansatz. Was sind denn so deine Learnings vielleicht auch aus einem Beispielprojekt, wo du sagst, oh, das ist super wichtig, das funktioniert extrem gut und was braucht's auch ganz konkret, damit KVP erfolgreich sein kann?
In administrativen Verwaltungsbereichen, da sind die Prozesse nicht so sichtbar, wie sie in der Produktion sind. In der Produktion habe ich Fertigungsstraßen, Fließbänder und so weiter und kann sagen, ich habe da eine Idee, an dem und dem Prozessschritt, kann drauf zeigen und es ist allen klar. In der Administration sieht es anders aus. Dort laufen Prozesse oft im Verborgenen, im Digitalen und sind eben nicht so klar greifbar. Und gerade in den Bereichen, wenn wir da KVP einführen würden, ohne einmal klar zu sagen, wozu ist denn dieser Prozess eigentlich da und wozu ist auch letztlich der Bereich, die Abteilung da, dann optimiert man ins Leere, weil ich gar nicht weiß, auf was optimiere ich denn hin? Und was sollen meine Geschäftsprozesse, die ich innerhalb der Abteilung habe, was sollen die denn in der Summe eigentlich bewirken? Das heißt, da ein ganz wichtiges Learning, in administrativen Bereichen geht es als erstes darum, mal die Rolle des Bereichs festzulegen, zu definieren. Auch hier muss es nicht top-down sein und per Mandat ausgesprochen sein. Da ist es auch sehr lohnend, mal zu fragen, also Mitarbeiterebene zu fragen, was denkt ihr denn eigentlich, wofür ihr jeden Tag hierher kommt und in dieser Abteilung arbeitet? Also auch das kann man erheben, man sollte es nur irgendwie einmal klar machen, um eben die Prozesse auch auf dieses gemeinsame Ziel auszurichten.
Mhm. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Also wir haben gerade gesagt, KVP unterscheidet sich deutlich vom reinen Ideenmanagement, weil wenn ich dir so zuhöre, würde ich sagen, na ja, wenn ich in so einen Personalbereich reingehe in der Organisation und ein bisschen Ideenmanagement mache, bei diffusen Prozessen oder Prozessen, die im Verborgenen sind, und dann ist es ein Meeting, ne? Also wenn ich da Ideenmanagement mache. So, mhm. Da brauche ich jetzt keinen großen Prozess aufsetzen für ein KVP. So. Der Unterschied ist aber, wenn ich sozusagen Prozesse A sichtbar machen will und auch sagen will, wo im Prozess kann denn sinnvoll Optimierung auch entstehen, und was ist denn wirklich auch der Mehrwert? Muss ich weiter vorne anfangen und erstmal auch klären, welche Rolle hat der Bereich denn ganz konkret? Und das ist was, was wir auch schon mit Mitarbeitern machen. Aber hier braucht es dann auch schon nochmal die Top-Down-Perspektive, um mal bei der Begrifflichkeit zu bleiben. Also es braucht früher oder später nochmal so einen Gegencheck, um zu sagen, läuft es in die richtige Richtung. Würdest du sagen, das ist so schon, sind es mal die Rahmenbedingungen fürs Vorgehen?
Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, nicht nur bei der Rollendefinition braucht es Top-Down, sondern auch im Prozess. Also auch das vielleicht nochmal als Learning hier hervorgehoben. Wenn ich einen gewissen Reifegrad erreicht habe in meinem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, dann komme ich logischerweise irgendwann an die Grenzen meines Einflussbereichs. Ich habe in der Abteilung, kann ich bestimmte Dinge tun, beeinflussen und bestimmte Dinge auch nicht. Und wenn es an die Bereiche geht, brauche ich eben eine Führungskraft, die dann auf anderen Ebenen dafür sorgen kann, dass sich etwas bewegt, dass sich etwas verändert. Und deswegen würde ich sagen, ja klar, ganz am Anfang, wenn es um die Rolle und die Ausrichtung geht, auf jeden Fall Führung eng involvieren, sich da auch wirklich das Go abholen, um nicht in eine falsche Richtung zu galoppieren. Aber auch später im Prozess ist es hilfreich, wenn die Führungskraft also erstmal Interesse zeigt und den Prozess am Leben hält, dann aber auch in den richtigen Momenten selbst die Hand hebt und sagt, das ist jetzt eine Verbesserung, die werde ich mal mitnehmen und in meinen Kreisen besprechen und vorantreiben. Das zeigt ja auch den Mitarbeitern, dass es nicht nur zu deren Beschäftigung dient und wieder dieses, die da oben, wir hier unten bedient, sondern dass es ein Vorgehen ist, was ich eigentlich über sämtliche Ebenen im Idealfall erstrecken sollte.
Mhm. Kannst du uns kurz mitnehmen und sagen, was ist so ein typisches Beispielprojekt oder wo würdest du sagen, so fängt ein KVP mal an, das ist eine typische Maßnahme und so sieht eine Begleitung aus? Also ein griffiges Beispiel vielleicht aus einem Projekt. Mhm.
Also ein Beispiel kann ich geben bei einem Unternehmen, was aus einem weitreichenden Filialnetz besteht. Gerade bei solchen Unternehmen ist es besonders spannend, KVP einzuführen. Das vielleicht noch als kurzer Einschub, weil ich hier ja erstmal verschiedene Ökosysteme vorfinde. Also ich habe nicht den einen Standort mit den x-100 Mitarbeitern oder so und setze da meinen Prozess auf, sondern ich setze eigentlich einen Rahmen auf, der dann in den verschiedenen Filialen, in den verschiedenen Niederlassungen funktioniert. Und in dem Beispiel war es so, wie schon geschildert, also erstmal gab es so den Hilferuf aus dem Management, so wir kommen mit unseren üblichen Optimierungsansätzen nicht mehr weiter und wir wollen mal was sozusagen die Schwarmintelligenz nutzen und mal die breite Masse involvieren. Mhm. Und dann sind wir hergegangen, haben uns da Pilotstandorte ausgesucht und haben dann mit den Verantwortlichen auch besprochen, ja, die werden jetzt mal sozusagen für diese Zeit einen Freifahrtschein bekommen, die dürfen mal ausprobieren, experimentieren. Und dann sind wir hergegangen und haben uns erstmal mit den Mitarbeitern unterhalten. Also haben ganz praktisch mal Interviews geführt, um schon mal zu erfahren, welchen Rahmen gibt es denn aktuell für Verbesserungen. Also habe ich irgendwo eine Möglichkeit, einen Kanal, eine E-Mail-Adresse, was auch immer, um als Mitarbeiter zu äußern, hier und da sehe ich ein Problem oder hier und da habe ich eine Idee und würde sogar schon die Lösung mitliefern. Und Ergebnis war es erschreckend gering. Also die Möglichkeiten und Kanäle gab es erstens nicht und zweitens gab es auch kulturelle Eigenheiten, die dagegen gesprochen haben, dass sich jetzt ein Mitarbeiter da frei äußert und das Unternehmen vorantreiben will. Weil da fehlen dann Sätze, also Zitate, du bist hier, um zu arbeiten und nicht um zu denken im Extremfall. Und das ermutigt natürlich nicht, mich in so eine Sache einzubringen. Also wir hatten schon erstmal kulturelle Gegenargumente für die Einführung von KVP. So ist es erstmal losgegangen.
Und das ist ja wahrscheinlich auch eine recht typische Reaktion, könnte ich mir vorstellen, oder? Also ich selber war ja vor meiner Zeit bei KNP in zwei verschiedenen Konzernen. Da erinnere mich noch dran, dass so Ideenmanagement, sage ich mal, so eine dunkle Ecke im Intranet war, in der man sich nicht aufhalten wollte, ne? Also die einen haben es besser gemacht, die anderen schlechter. Da konnte man dann manchmal zumindest noch irgendwie Ideen voten oder so. Und wenn man ganz viel Glück hatte, hat man irgendwann nochmal was davon gehört. Aber ich sag mal so, das Thema hat jetzt nicht das beste Image, ne? Also wahrscheinlich ist das jetzt keine untypische Reaktion, oder? Dass die Leute da jetzt nicht sagen, boah, wir können uns permanent mit unseren Ideen äußern, das wird total gewertschätzt.
Ja, absolut. Und es ging sogar da auch noch weiter bis hin zu der Aussage, es sollten durch das Programm Führungskräfte ihre Arbeit irgendwie entledigt werden. Also da gibt es schon Bilder, die im Kopf entstehen, die... Ja, doch für uns als Einführende und diejenigen, die damit ja wirklich was Gutes bewirken wollen, doch sehr abstrus daherkamen. Aber das ist nun mal da, wo wir starten und das ist dann manchmal auch eine längere Nummer, da durchzusteigen. Was sind so Befürchtungen auch und Ängste, die sich hinter so einer KVP-Einführung verbirgen?
Was passiert dann? Was ist unser Vorgehen?
Also nach dieser ersten Analysephase, würde ich es mal nennen, starten wir typischerweise mit dem Design. Also heißt, wir haben da verschiedene Erfahrungen gesammelt, schöpfen da bei K&P aus einem Schatz von verschiedenen Ansätzen, die es dann gilt, optimal auf das Unternehmen anzupassen. Hier ist zum Beispiel, weil wir oft gefragt werden, ja, wieso können wir da nichts irgendwie schon aus der Schublade nehmen, geht doch viel schneller, wieso jetzt so eine Designphase? Mal als Beispiel, du hast eben betriebliches Verbesserungswesen in Konzernen genannt, ganz häufig werden Verbesserungsideen prämiert. Mhm. Also da kriegt der Einzelne eine Prämie, wenn er mit der Verbesserungsidee einen messbaren Beitrag geleistet hat. Man muss sehr aufpassen, wenn man sowas einführt, in welchem Kontext man es einführt. Weil natürlich kann ich erstmal sehen, da gibt es einen Anreiz für Verbesserungen und womöglich eine gestiegene extrinsische Motivation. Auf der anderen Seite stellen wir immer wieder fest, dass Prämierungen zu Einzelkämpfertum führen und die eine Person oder die eine Partei der anderen Partei dann nicht mehr von der Verbesserungsidee erzählen will, weil dann können sie es ja die Idee klauen und kassieren die Prämie. Also das sind so Parameter, ganz praktische Designkriterien, die wir da einfach abwägen müssen und die zur Kultur des Unternehmens passen müssen. Das ist so die zweite Phase Design und dann geht's schon in die Umsetzung. Also ganz viel testen, experimentieren. Das geht mit ganz einfachen Instrumenten los, die man etabliert. Beispiel Selbsteinschätzungsbogen. Also DIN A4-Zettel mal auszuteilen, um ganz einfach und ohne Barriere von jedem einzusammeln, wo stehen wir denn gerade? Wie schätze ich denn die aktuelle Situation ein? Entweder schon auf den Prozess bezogen oder mal allgemein, je nachdem, welchen Ansatz man da wählt. Also ein ganz, ganz simples Tool, was aber eine erste Besprechbarkeit herstellt. Also ich habe vorher die ganzen Ideen vielleicht eher in der Kaffeeküche geteilt oder im Zwiegespräch und jetzt werden sie plötzlich ein Stück weit öffentlich, weil ich schreibe sie auf, ich mache mir Gedanken, ich nutze vielleicht eine Skala von 1 bis 10, wo sehe ich Prozess XY und das macht was schon mit den Mitarbeitern. Da wird eine Transparenz geschaffen, die es erstmal so nicht gab. Und auch den Bogen, der durchläuft dann meistens mehrere Iterationsschleifen, bis er mal da ist, wo ja möglichst viele sagen, so passt es. Und das wäre mal so ein Beispiel, was man in der Umsetzungsphase testen sollte, wie solche Instrumente dann angenommen werden, wie dann auch die Akzeptanz aussieht, ob die hoch ist, ob die gering ausfällt. Und dass man dann am Ende von so einer Pilotphase auch sagen kann, jawohl, das ist es jetzt, damit gehen wir weiter. Oder die Idee verwerfen wir.
Es würde jetzt leider den Rahmen der Podcast-Folge sprengen, wenn wir quasi so peu à peu, Schritt für Schritt durch so ein gesamtes Projekt gehen. Aber ich halte mal fest, wir haben auf jeden Fall oder sehr wahrscheinlich eine Art Pilotphase, ne, wo wir uns auch, ich sag mal, an die Kultur der Organisation rantasten, gucken, was funktioniert da auch nicht und warum. Also du hast ein paar Mal ja. von einem Experiment gesprochen, ne? Also tatsächlich mal zu schauen, was sind Indikatoren für einen erfolgreichen KVP in der Organisation, weil es eben nicht eine Schablone aus der Schublade ist, unserer Erfahrung nach. Und wenn wir jetzt nochmal den Bogen spannen, was würdest du denn sagen, wenn ich den zwei Sätzen in Bereichen, wo du die Projekte schon erfolgreich durchgeführt hast bis zum Ende, was ist da spürbar anders geworden danach?
Also erstmal merkt man bei erfolgreichen Projekten diese kulturelle Auswirkung, die erstmal so sehr abstrakt daherkommt, die dann ganz praktisch erlebbar und erfahrbar wird. Also ich habe Teams erlebt, die eigentlich keine Teams waren, sondern eher Gruppen und die isoliert voneinander ihre Aufgaben ausgeführt haben und die dann durch den KVP schrittweise, und das ist jetzt nicht ein Prozess, der sich oder eine Entwicklung, die sich nach 2 Wochen einstellt, sondern da sprechen wir eher über Monate und Jahre, die sich zu einem Team entwickelt haben. Also die auch mit Problemen und alltäglichen Herausforderungen einfach ganz anders umgehen, wo es dann nicht erstmal diesen langen, vorgeschalteten Weg gibt, dass ich ignoriere das mal oder ich sortiere es irgendwie weg, weil es mir unangenehm ist und dann wird noch wochenlang irgendwie im Pausenraum drüber gesprochen. Das ist es. Diesen Schritt haben die einfach übersprungen, also letztlich auch ein Effizienzgewinn, der sich da zeigt und die dann einfach auf einer ganz anderen, viel kollegialeren Basis miteinander reden konnten. Das ist so eine Auswirkung. Und dann haben wir natürlich auch auf der anderen Seite messbare Ergebnisse feststellen können. Also auch Themen, bei denen Mitarbeiter oder vor allem dann Führungskräfte sich schon viele Köpfe zerbrochen haben und sind nicht zu einer Lösung gekommen. Also auch diese Erfahrung gibt's, dass dann Mitarbeiter, die sich zusammenschalten, dass die dann mit ganz anderen Ansätzen daherkommen. Man muss auch sagen, das ist nicht jetzt täglich der Fall und es dauert, bis es sowas gibt. Also da wollen wir keine falschen Erwartungen hier aufkommen lassen. Aber das passiert und das gibt dann dem ganzen KVP natürlich nochmal so einen Boost, wenn man mit solchen Erfolgsgeschichten dann auch rausgehen kann.
Also lass mich lügen, aber das ist schon so ein bisschen, das sind so die Momente, für die wir beide auf jeden Fall aufstehen morgens, oder?
Das kann man so sagen.
Und für irgendwie Kunden, die wir beraten, ist es schon so dieses, ja, so dieses neudeutsche Empowerment, ne? Also so die Momente, also Spaß beiseite, nee, das hat was von Mitarbeiterbefähigung, aber das Wort trifft es eigentlich nicht, sondern tatsächlich Empowerment im Sinne von zu Verantwortung übernehmen und Entscheidungen finden und sich selbst organisieren, vor allem würde ich sagen. Also das, was du gerade beschrieben hast, ist ja ein von passiv zu aktiv zur Lösungsfindung beitragen und die eigene Verantwortung an der Stelle übernehmen und Sachen vorantreiben. Und das kann man sich ja eigentlich nicht schöner wünschen, wenn es denn dann auch noch in die richtige Richtung geht.
Richtig, also da kann man aus verschiedenen Richtungen kommen und ich komme aus der BWL-Ecke, ja, also für mich sind die messbaren Ergebnisse am Ende die zählen, um es mal ganz zu vereinfachen. Ja, selbst ich sehe dann bei solchen, wenn sich Teams verändern und wenn sich die Diskussionskultur verändert, ne, dann sehe ich auch natürlich den direkten Mehrwert fürs Unternehmen und letztlich auch dann für das, irgendwann auch fürs Betriebsergebnis, wenn Teams einfach besser funktionieren und bessere Ergebnisse dadurch hervorbringen. Und vielleicht einen noch, weil wir jetzt ja sehr stark über die Lean-Management-Philosophie da kamen. Man kann das Thema KVP auch in einem ganz anderen Licht sehen, nämlich mal in die Systemtheorie reinschauen, wo gesagt wird, Organisationen bestehen aus Entscheidungen und erhalten sich auch durch Entscheidungen, dann muss ich mir ja auch die Frage stellen, mache ich es dann klassisch wie im Taylorismus, dass die Entscheidungen nur oben getroffen werden? Oder du hast Enablement gesagt, befähige ich auch Mitarbeiter, dass sie selbst Entscheidungen treffen können in ihrem Einflussbereich? Und ich glaube, das wird noch viel zu selten genutzt. Man ist dann eher in so einer Idee von, ja, das muss irgendwie auf den obersten Ebenen, das sind die größten Hebel. Mag auch sein, aber damit ignoriert man natürlich ganz viele kleine Hebel, die in Summe viel bewirken können. Also ich denke, das ist ein Thema, was aus verschiedenen Richtungen einfach sehr sinnvoll ist für Unternehmen und wo es sich einfach lohnt, drüber nachzudenken, ob das was ist.
Ja, und danke nochmal für den Bogen gerade zum Systemischen. Total klar, dass das auch, also wir kennen viele Organisationen, in denen das auch einfach zu einer Starre führt, ne? Also wenn ich immer drauf warte, bis ich was hoch delegieren und eskalieren kann und mir Entscheidungen immer nur von oben hole, bin ich nicht mehr handlungsfähig. Und das ist ein ganz großes Problem, was wir an vielen Stellen beobachten. Meine letzte Frage wäre eigentlich gewesen, für wen ist denn KVP jetzt so wirklich geeignet und wer darf sich hier angesprochen fühlen? Kriegen wir das kurz abgebunden? Was meinst du?
Ja, dem Thema sind wenige Grenzen gesetzt. Also ich würde erstmal wenig ausschließen, sondern würde sagen, ja, so ein Experiment lohnt sich in jedem Fall. Ja. Es gibt natürlich Bereiche, wenn ich jetzt an sehr durchstandardisierte Systeme denke, beispielsweise Callcenter, da muss man schauen, wo ist da tatsächlich der Einflussbereich des Einzelnen, weil nichts ist frustrierender, als ein KVP aufzusetzen, der eigentlich wirkungslos ist, ja, weil ich in meinen Prozessen schon dermaßen ausoptimiert bin, dass ich da kaum noch was bewegen kann. Das sind vielleicht die Beispiele, wo das weniger gut funktioniert. Aber ansonsten über Branchen hinweg, über Themen hinweg, Administration, Produktion, Operations, überall, wo ich kleine Ökosysteme habe, die ich anfüttern kann und wo ich das Bestreben habe, dass da mehr von der Basis kommt und wo ich diese vielen kleinen Hebel nutzen will, da kann ich KVP einführen.
Super. Vielen Dank, Yannick, für die sehr spannenden Einblicke. Solche Gespräche sollten wir öfter führen.
Sehr gerne.
Und danke, dass du hier warst.
Vielen Dank.
Das war die Episode mit Yannick Dross und mir. Produktion und Schnitt Sascha Fielor und Janis Brinkmann von Feinton. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast@krauspartner.de. Mein Name ist Caroline Zielke. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.